an den Endgeräten. Willkommen zu einer neuen Folge von Sinnzeit, der Wissenschaftspodcast vom Transfernetzwerk Soziale Innovation. Mein Name ist Marina und ich sitze hier, wie gewohnt, digital mit meinem Mitmoderator Jens zusammen. Hallo, lieber Jens.
Hallo, Marina.
Unser heutiges Thema lautet: dauerhaft relevant, engagieren mit System. Lieber Jens, warum macht diese Folge heute Sinn?
Ja, Marina, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie werden Schieflagen, die es in unserer Gesellschaft ja durchaus auch schon länger gibt, ja, wie durch ein Brennglas sichtbarer und gleichzeitig auch oftmals verschärft. Insbesondere die Sozialberufe werden als systemrelevant bezeichnet und sind gesellschaftlich anerkannt. Demgegenüber stehen jedoch strukturelle Missstände, wie zum Beispiel schlechte Bezahlung, prekäre Arbeitsverhältnisse mit befristeten Verträgen oder Überforderungssituationen mit beispielsweise zu niedrigen Personalschlüsseln. Das Erkennen dieser Umstände ist der erste Schritt, aber wie geht es dann weiter? Wie können wir uns dafür einsetzen, die Bedingungen für benachteiligte Berufsgruppen zu verbessern? Hier gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, den Forderungen von ArbeitnehmerInnen Nachdruck zu verleihen und die Anliegen in die Ebenen zu tragen, in denen strukturelle Entscheidungen getroffen werden. Anhand des Beispiels der Kampagne Hashtag dauerhaft systemrelevant wollen wir uns eine dieser Möglichkeiten des politischen Engagements heute mal etwas näher anschauen.
Ja, danke für die kurze Einleitung, Jens. Dazu haben wir uns wie immer einen Gast eingeladen, und zwar Henry Block vom DBSH aus Berlin. Henry Block ist der zweite Vorsitzende des DBSH, was so viel heißt wie Deutscher Berufsverband für soziale Arbeit. Und dieser ist mit knapp 6.000 Mitgliedern der größte Berufsverband für soziale Arbeit in Deutschland. Er arbeitet als ambulanter Familienhelfer beim Freien Träger in Berlin, und vor seinem Studium der sozialen Arbeit hat Henry eine Ausbildung zum Erzieher gemacht und beschäftigte sich im Zuge seines berufspolitischen Engagements beispielsweise mit Konzepten von Community-Organisationen und natürlich auch der von dir genannten Kampagne dauerhaft systemrelevant, über die wir heute auch sprechen wollen. Henry, schön, dass du da bist. Wie bist du denn dazu gekommen, dich aktiv zu engagieren?
Erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, dass wir heute über unsere Kampagne sprechen können. Das freut uns sehr. Wie ich dazu gekommen bin, vielleicht dadurch, ich bin ja schon gelernter Erzieher und wurde deswegen schon frühzeitig in dieses Bild reingebracht: in sozialen Berufen verdient man nicht so viel. Das macht man nicht, wenn man Geld haben möchte, sondern weil man irgendeinen inneren ethischen Auftrag hat. Genau, und dann habe ich auch ein Jahr gearbeitet in Bolivien und dann mein Studium angefangen und irgendwie für mich gemerkt, die Arbeitsbedingungen in der sozialen Arbeit sind teilweise schlecht oder zumindest unbefriedigend. Und die Leute fangen an, so viel zu meckern und zu lamentieren und machen nichts. Und gleichzeitig kann man aber sich alte Arbeitsbewegungen angucken, wo Leute angefangen haben, sich Arbeitsrechte einzufordern und damit ihre Arbeitssituation verändern zu können. Für mich war dann klar, ich kann nicht nur rummeckern, sondern muss mich auch irgendwie darum kümmern, dass ich was Besseres bekomme.
Okay, also du sagst, meckern alleine reicht nicht. Ja, also das ist ja etwas, wo man sich schnell auch drin verfängt. Alles ist schlecht. Was muss sich denn verändern? Oder wie kann man so eine Sache anders angehen?
Ja, und ich glaube, man muss da nochmal unterscheiden zwischen meckern und kritisieren. Ich finde Kritik sehr richtig. Das muss der Ausgangspunkt sein für jede Kampagne, die man startet, weil man muss genau analysieren, worum geht's. Aber meckern ist ja nur dieses so, ist alles blöd, keiner sieht uns, keiner findet uns wichtig und fertig. Genau, und deswegen glaube ich, wenn man etwas verändern möchte, muss man sich erstmal das System angucken, um das es geht, dort eine ziemlich genaue Analyse machen und sich dann eine Strategie überlegen, die sinnvoll sein kann, daran was zu ändern.
Gab es auch Zeiten, in denen du auch nur in Anführungsstrichen gemeckert hast?
Ja, klar. Also ich glaube, so über Aktionismus fangen die meisten Menschen an. Das haben wir natürlich auch gemacht. Ich habe ja das Netzwerk Prekäre Praktikum mitgegründet. Das setzt sich dafür ein, dass studienintegrierte Praktika vergütet werden. Weil in der Regel ist es noch so, dass man während des Studiums der sozialen Arbeit ein Semester ein Praktikum macht, Vollzeit, in der Zeit nicht bezahlt wird, nach 40 Stunden Praktikum dann noch Lohnarbeiten geht und eigentlich am Ende irgendwie bis zu 60 Stunden in der Woche arbeitet und unter einem Hartz-IV-Niveau lebt. Das ist ein Missstand. Genau. Und als wir uns damals mit dem Thema angefangen haben zu beschäftigen, ja, da haben wir uns auch in einer Kneipe getroffen in Berlin, in so einem Hinterraum, wo man so ein bisschen die Tür abschließen konnte. Das war von der Kneipe auch so gewünscht, dass da Arbeitsgruppen sind. Und da haben wir auch erstmal, weiß nicht, mit 20, 30 Leuten oder so einen Brandbrief geschrieben, wo Leute dann auch auf den Tisch gehauen haben und gesagt, das geht so nicht, das muss anders sein und gibt es dem Bürgermeister persönlich. Das war super für die Stimmung und auch so ein bisschen für eigene Identitätsbildung und mutig werden. Aber politisch bringt es erstmal wenig. Also es gibt aktionistische Konzepte, die auch was bewirken. Aber bei dem Thema zumindest, das wir jetzt mit dauerhaft systemrelevant behandeln wollen, ist klar, das ist nicht unser Arbeitsstil. Und ich würde auch sagen, wenn es um so grundlegende Veränderungen geht, ist es nicht unbedingt das Zielführendste, weil Politiker setzen sich nicht hin und werden irgendwelche Rahmenverträge detailliert durcharbeiten, nur weil draußen ein wütender Mob steht. Aber das ist eine Ansichtsfrage, ne? Das finde ich, ist immer ganz wichtig zu sagen. Ich bin nach wie vor, weil ich da auch herkomme aus dem politischen Aktivismus, immer noch großer Fan. Aber im Rahmen des DBSH sind wir da eher auf Kooperation aus.
Henry, du hast ja gerade gesagt, dass bei den Anfängen deines aktiven Engagements bist du sehr laut, engagiert, ungestüm, passioniert. Nun bist du im DBSH aktiv geworden. Was ist denn das DBSH genau und was macht er und was machst du im DBSH?
Also der DBSH ist der Berufsverband für die soziale Arbeit. Und Berufsverband heißt erstmal, dass es um so Leitlinien geht, um so Haltungsfragen, um Umgang mit Situationen. Also da findet viel inhaltlicher Austausch statt, bezogen auf die soziale Arbeit. Und gleichzeitig ist der DBSH auch noch Gewerkschaft. Das heißt, da findet der ganze Teil statt, den man so kennt aus klassischen ArbeiterInnenkämpfe. Da werden Tarifverträge besprochen, bei der Tarifkommission mitgestritten. Dann gibt es noch einen Rechtsschutz, wenn man irgendwie Streit hat mit seinem Arbeitgeber, dass man sich da Rechtsberatung abholen kann und so. Genau, und der ist deutschlandweit aktiv. Jedes Bundesland hat dann auch eine eigene Gruppierung. Ich bin hier in Berlin aktiv und ich würde sagen, Berlin ist vielleicht so eine revolutionäre Keimzelle innerhalb des DBSHs geworden, weil wir versuchen, das so ein bisschen anders zu machen, um nicht mehr in diesen uralten Verbandsstrukturen oder so Vereinsmeiereien unterwegs zu sein, sondern für uns ist wichtig hier in Berlin, dass wir Engagement fördern und Aktionen möglich machen, hin oder her, ob die Menschen Mitglied sind oder nicht, sondern erstmal soll Aktion im Vordergrund stehen. Manche Sachen finde ich dann auch gar nicht so super oder sind einfach nicht meins, aber das weiß ich dann auch, dass es nicht meins ist. Aber ich kann trotzdem mit den Leuten darüber reden, was sie zur Verfügung gestellt bekommen müssen. Und darum kann ich mich dann wiederum kümmern. Genau, deswegen sind wir hier in Berlin eine Runde von Leuten, die einfach versuchen, verschiedenste Aktivitäten zu fördern und umzusetzen. Und eins davon ist jetzt gerade sehr groß, die Kampagne Dauerhaft systemrelevant.
Wir wollen später auch nochmal darauf kommen, wie man Leute auch engagiert. Das gehört ja dann auch dazu zu so einer Kampagne. Vielleicht aber nochmal eine inhaltliche Frage, um uns dem Problem einfach nochmal zu nähern. Die Bezahlung in den Sozialberufen ist ja oftmals unzureichend oder zumindest wird das so wahrgenommen auch von den Beschäftigten. Was glaubst du, woran liegt das, dass es grundsätzlich schlecht bezahlt ist?
Weil es Staatsgelder sind. Also es muss einfach im Haushalt beschlossen werden, wie viel Geld dafür aufgewendet werden kann. Und Personalkosten sind wahnsinnig hoch, deutlich höher als andere Kosten. Und das heißt, wenn man da was ändern möchte an den Haushaltsausgaben, muss man vor allem an Personalkosten sparen, weil wenn man Sachmittel einspart, ob wir hier nur 100 Kulis haben oder nur 5, das macht einen Unterschied, aber monetär, weiß nicht, liegt ja bei einem Euro oder sowas. Das ist egal. Und es gibt halt keine Refinanzierung, ne? Das ist anders als in der Privatwirtschaft, wo man Waren verkaufen kann, egal wie die Ware jetzt gestaltet ist. Und der Gewinn kann auch ausgeschüttet werden. Und in der sozialen Arbeit läuft es, wenn es gut ist, schon mal über den Tarifvertrag, der irgendwie verhandelt wird. Aber genau, alle unsere Gehälter kommen aus Staatskassen. Und das sind Haushaltsverhandlungen, da gibt es ein Budget, das muss verteilt werden. Es gibt andere wichtige Aufgaben, die bezahlt werden müssen. Also so Mini-Veränderungen, die sind halt gleich groß. Wenn man sagt, ja, alle kriegen einen Euro mehr die Stunde, da haben die Leute wenig von. Aber am Ende in einem Haushaltsbudget ist der Unterschied schon mal richtig groß. Ne? Aber eigentlich würden wir fordern, viel mehr als 1 Euro mehr bekommen zu wollen.
Deiner Meinung nach tragen oder trugen die AkteurInnen der Sozialberufe auch durch diesen bekannten oder reproduzierten Berufsethos mit dem Helfersyndrom, man macht es ja gerne, man will was mit Menschen machen, ein Stück auch dazu bei? Oder müssen sich da vielleicht Haltungen ändern?
Ja klar, es ist auf jeden Fall eine Haltungsfrage. Die ist nicht allein entscheidend über den Erfolg von Veränderungskampagnen, aber ein wichtiger Punkt. Allein hier bei mir auf Arbeit merke ich das, wenn wir irgendwelche Sachen machen, wie schnell Leute bereit sind, privat Geld auszugeben, um arbeiten zu können. Und ich sage dann immer, nee, ich muss nicht Geld dafür ausgeben, dass ich arbeiten darf, sondern das läuft andersrum. Ich kriege Geld dafür, dass ich arbeiten komme. Und mein Arbeitgeber muss mir auch alles zur Verfügung stellen, damit ich arbeiten kann. Ja, und das sind so Kleinigkeiten, wo man das merkt. Und klar, im Studium merkt man das nochmal viel stärker, dass es einfach unterschiedlichste Motivationen gibt, warum Leute so ein Studium anfangen. So klar, es gibt dieses klassische Helfer-Ding, es gibt aber auch sowas von Gerechtigkeit, von einem Unterschied machen, auch so religiöse Motive sind da drin. Und soziale Arbeit kommt einfach aus der Tradition, ne? Dass einfach Care-Arbeit irgendwann professionalisiert wurde. Es ist aber immer noch Care-Arbeit, die eher versucht wird, soweit es geht, in den häuslichen Rahmen zu schieben. Und nur dann, wenn es so wirklich nötig wird, das professionell zu machen. Aber da ist schon so ein Motiv drin, glaube ich, von möglichst wenig Kosten dafür zu haben und möglichst wenig machen zu müssen.
Kommen wir zu der Kampagne, Hashtag dauerhaft systemrelevant. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz skizzieren, wofür steht diese Kampagne, dauerhaft systemrelevant? Also der Begriff systemrelevant geistert ja auch jetzt besonders in Zeiten von Corona auch öfter mal durch die Medien.
Genau, also die Kampagne gibt es seit der Corona-Pandemie, ausgelöst dadurch, dass es diese vor einem Jahr im Frühling diese Balkon-Applaudierrunden gab und Gesänge und sowas und so ganz groß medial eine riesen Dankbarkeit postuliert wurde für systemrelevante Berufe. Da ging es vor allem so um den Gesundheitsbereich. Erst viel, viel später kamen auch soziale Berufe dazu und da gab es einfach einen großen Frust unter den Beschäftigten, dass gesagt wurde, na, ist ja cool, dass ihr so dankbar für uns seid, aber davon kann ich mir nichts kaufen. Plus mein Infektionsrisiko ist viel höher als euers, weil ich muss zur Arbeit gehen. Also nicht nur, dass ich zur Arbeit gehen darf, sondern ich muss auch. Mein Infektionsrisiko ist höher und ich kriege wenig Geld im Vergleich zu vielen anderen Berufen. Und das war der Ausgangspunkt für uns zu sagen, lass mal diese Situation nehmen und an dieser uralten Forderung, dass soziale Arbeit besser vergütet werden muss, die wieder aufzugreifen und mit der aktuellen Situation zu verknüpfen. Weil jetzt haben wir den Vorteil, dass einmal gesamtgesellschaftlich auch gesagt wurde, soziale Arbeit ist systemrelevant. Und das spielt uns einfach total in die Hände, weil es gibt so ein klassisches Vergütungsargument. Also es gibt bestimmt noch andere, aber ein ganz klassisches ist ja, dass man sagt, wann muss jemand wie gut bezahlt werden? Das eine ist Grad der Ausbildung. Da sind wir bei der sozialen Arbeit ganz weit mit da vorne, weil man muss Abitur haben, man muss studieren. Dann gibt es noch Quereinstiegsmöglichkeiten und so, aber so der Großteil studiert, ein Bachelor, das ist der höchste Bildungsabschluss, kann auch einen Master machen, so. Da ist schon mal volle Punktzahl. Dann Komplexität, komplizierter Beruf soll höher vergütet werden als ein einfacher Beruf. Das können wir mit der sozialen Arbeit auch begründen. Wir haben wahnsinnig viele Theorien, die das sehr detailliert beschreiben können. Man kann es aber auch ein bisschen populärer beschreiben. Allein wenn ich aus meinem Beruf erzähle als Familienhelfer, ich mal kurz erzähle, wie so die Familienkonstellation ist, wie die Kids so drauf sind. Und dann die Frage, was jetzt tun? Wie kann man es ändern, sodass auch wirklich was anderes passiert? Die meisten Leute haben schnell keine Idee, ne? Und das heißt schon mal, das ist sehr schwierig, sehr komplex. Und das Dritte ist die Verantwortung. Das ist mal so das klassische Bild, ein Manager soll mehr verdienen als sein einfacher Angestellter, weil der trägt auch mehr Verantwortung. Und genau der Punkt ist ja gerade uns beschieden worden. Soziale Arbeit ist systemrelevant. Das heißt, richtig, richtig wichtig. Und das ist ja ganz oft die Diskussion, wie wichtig ist einem eigentlich, dass es soziale Arbeit gibt. Und jetzt wurde gerade gesagt, das ist uns richtig wichtig. Und dann kann das auch besser vergütet werden. Und das ist so der Kern der Kampagne, dass wir auf die Bundestagswahl zusteuern und versuchen wollen, dass die Parteien, die gewählt werden, sich auch diesem Thema annehmen und bestenfalls auch tatsächlich was dran ändern.
Also du hast es jetzt so ein bisschen auch dargestellt, was genau hinter der Kampagne steht, wie es zu dieser Kampagne kam, was diese Kampagne auszeichnet. Wir haben ja auch von deiner Arbeit im DBSH gesprochen. Ich würde hier gerne einfach den Unterschied nochmal wissen. Was unterscheidet denn eben die Arbeit im DBSH mit dem der Kampagne, die du gerade beschrieben hast?
Na, die Kampagne ist bundesweit. Also Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet sind dabei. Und ich weiß es nicht mal, ob alle auch Mitglied sind beim DBSH. Da haben wir uns am Anfang drüber verständigt, dass das für uns nicht entscheidend ist, ob Leute mitmachen können. Also die Leute aus Berlin haben die Kampagne auch gegründet und das ist ein bisschen so, wie wir das hier in Berlin auch machen. Uns ist wichtig, dass Leute, die sich engagieren wollen, sich engagieren. Und dann kann man in eine Mitgliedschaft reden oder auch nicht. Ist egal. Heißt, die Kampagne ist initiiert vom DBSH, aber sie ist komplett offen. Auch wenn einfach sehr viele Leute aus dem DBSH da drin sind und auch Ressourcen aus dem DBSH da reinfließen. Der Rest, der in der DBSH in Berlin macht, das ist dann halt rein DBSH in Berlin. Ich persönlich engagiere mich gerade eigentlich hauptsächlich bei der Kampagne und mache sehr wenig auf Landesebene in Berlin. Einfach weil es alles Ehrenamt. Niemand kriegt für irgendwas Geld dafür. Das heißt, man muss das in seiner Freizeit machen, nach der Arbeit, nach Familie, nach Freunden.
Also man muss auch wirklich investieren und man möchte auch, ja, muss den Willen auch mitbringen, sich engagieren zu wollen. Und das ist ja das, was ihr auch ja bei den Leuten anstiften wollt, so ein bisschen. Macht mit, unterstützt uns, in welcher Form das sein kann. Möchte ich gleich drauf kommen, aber zuerst mal die Frage, wie viele machen denn da gerade mit bei euch? Ja, und dann vielleicht doch die Frage direkt, wie kann ich jetzt bei euch mitmachen? Welche Formen der Beteiligung gibt es bei euch?
Ja, also ich glaube, wir sind so um die 30 aktive Leute. Sind natürlich nicht jede Woche alle da. Deswegen, wir sind jede Woche so 15 Leute online, aber die rotieren, die wechseln, manche machen auch viel mehr einfach außerhalb der Montagstreffen und kommen dann nicht zu den Montagstreffen und so, aber deswegen schätze ich mal so 30 aktive Leute. Und wir machen das so, dass wir uns seit ziemlich genau einem Jahr jeden Montagabend um 19 Uhr treffen und dann 2 Stunden Zeit haben. Es gibt erst so eine Großplenumsrunde, wo so Aktuelles und Neuestes besprochen wird. Dann gehen die Arbeitsgruppen in ihre Arbeitsgruppen und arbeiten dort. Und am Ende trifft man sich nochmal und lässt die Arbeitsgruppen berichten. Und für neue Leute gibt es neue Leute-Treffen, auch jeden Montag um 18.30 Uhr. Eine halbe Stunde vorher, da ist dann immer eine Person von uns, die einfach was über die Kampagne erzählt, alle Fragen beantwortet, nochmal die ganze Videokonferenztechnik durchgeht, damit, wenn dann alle anderen kommen, man nicht so ist mit, hört man mich, funktioniert mein Mikro, wie macht man das hier eigentlich so? Das ist halt, wenn man ein Jahr lang das schon jede Woche macht, irgendwann nervig. Und es ist super, wenn es jemand sich die Zeit nimmt, die Leute einzuführen, dass sie das hinkriegen. Genau, und es gibt erstmal grob 3 Arbeitsgruppen. Das ist die AG Kampagnenplanung, wo ich mit drin bin. Genau, da geht es ganz viel um strategische Ausrichtungen. Wie kann man was machen? Jetzt führen wir gerade Gespräche mit PolitikerInnen. Das organisieren wir, das machen wir dann. Dann gibt es die AG Social Media. Die bespielt alle Social Media Kanäle, die wir haben, auch unsere Website, und formuliert dann Beiträge aus so strategischen Überlegungen oder so Sachen, die wir veröffentlichen, werden in Social Media Beiträge. Und die dritte Gruppe ist die AG Tagebuch. Das war auch von Anfang an ein wichtiges Standbein unserer Kampagne, dass wir nach O-Tönen aus der Praxis gesucht haben, dass Leute uns schreiben, wie ist es bei ihnen? Und da ging es auch darum, wie war es vor der Pandemie, wie ist es während der Pandemie? Deswegen auch unser Titel, dauerhaft systemrelevant, die Missstände, die wir jetzt sehen, die gab es halt davor auch schon, jetzt werden sie nur noch deutlicher. Und genau, die korrigieren diese Tagebucheinträge so, dass manchmal aus so wirren Sätzen gerade Sätze werden, irgendwie eine nachvollziehbare Geschichte ist, und die werden dann auch über die AG Social Media veröffentlicht auf unserer Website, und gleichzeitig sind die dann eingeflossen auch in unsere Handlungsfeldprofile. Wir haben so Profile erstellt zu verschiedenen Bereichen, wo wir Forschungsergebnisse, allgemeine Beschreibungen und O-Töne aufgelistet haben, um dann konkrete Forderungen zu erarbeiten für jedes spezifische Handlungsfeld. Weil unsere grundsätzliche Forderung, bessere Vergütung und bessere Ausstattung der Arbeitsplätze, ist halt sehr vage. Das unterscheidet sich höchstwahrscheinlich sehr doll zwischen dem Sozialarbeiter im Strafvollzug und, weiß ich nicht, dem systemischen Familientherapeut.
Oder auch vielleicht anderen Berufsgruppen, wie jetzt der Kassiererin, dem Kassierer beispielsweise, der sich natürlich auch mehr Vergütung wünscht. Wer von uns wünscht sich das nicht? Ja, ist ja vielleicht dann auch die Frage. Und da ist nochmal spezifiziert auf die einzelnen Berufsgruppen.
Ja, genau. Und vor allen Dingen so bessere Ausstattung des Arbeitsplatzes. Ich brauche im ambulanten Bereich unbedingt ein Diensthandy. Braucht man im stationären Bereich vielleicht nicht ganz so, schon irgendwie auch und so, ne? Das ist einfach spezifischer.
Wenn wir jetzt weiter zu den Inhalten zu sprechen kommen, also ihr habt ja insgesamt 11 Ansätze zur Aufwertung sozialer Arbeit entwickelt. Dabei gibt es neben den Grundlagen im Studium auch um Projektlogik oder bessere Personalschlüssel. Du hast ja jetzt auch gewisse Dinge ja auch nochmal benannt. Aber welche Ansätze hältst du jetzt persönlich für am dringlichsten? Und wo besteht der meiste Nachholbedarf, außer jetzt die Punkte, die wir jetzt auch schon gesehen haben?
Jetzt kann ich mich unbeliebt machen bei meinen Kollegen.
Ja, gerne. Also nicht, aber sei ruhig ehrlich, Henry. Das hört uns doch keiner.
Nein. Also diese 11 Punkte zur Aufwertung, das ist eine richtig gute Sammlung von sinnvollen Aspekten. Aber ich finde diese Projektfinanzierungskiste extrem relevant, weil das macht einfach ganz, ganz viel kaputt und ganz viel schwierig in der Praxis. Viele Arbeitsplätze sind über Projektgelder finanziert, auf 2 Jahre begrenzt. Die Leute fangen an, teilweise müssen die Projekte starten, bevor das Geld fließt, weil das dauert dann noch. Und das heißt immer bürokratischer Akt und so. Dann braucht man aber einen Träger, der das macht, der schon mal das Gehalt überweisen kann. Ansonsten kriegt man kein Gehalt. Das ist immer alles sehr wackelig. Dann startet man und muss eigentlich sofort loslegen, schon Berichte zu schreiben und zu evaluieren, dass es alles super läuft. Aber man hat ja noch gar keine Chance, wirklich mal loszulegen. Plus man ist immer in irgendwie Finanzstress. Dann schreibt man einen Antrag, der ist unglaublich umfangreich. Man muss dann nochmal gucken, was so die aktuellen Buzzwords sind, um so alles ordentlich, bestmöglich, mit den größten Chancen hinzukriegen.
Ich kann bei ganz vielem mitfühlen, was du gerade sagst.
Schrecklich. Und dann irgendwie nach 2 Jahren ist die Frage, ist man arbeitslos oder nicht? Und es geht vielleicht als Single-Person Mitte 20, aber als jetzt Familienvater von 3 Kindern ist es einfach keine gute Option. So, ne? Und das ist nur auf der Arbeitnehmerseite. Erstmal der Stress und natürlich inhaltlich ist es hinderlich. Man muss Netzwerke jedes Mal neu aufbauen. Man muss immer wieder neue Räume suchen, den Sozialraum kennenlernen. Man muss seinen Namen etablieren. Und so, bevor man überhaupt in Kooperation mit anderen Institutionen kommt, vergeht einfach Zeit. Wenn ich aber nur 2 Jahre Zeit habe, dann funktioniert das nicht. Und die Idee ist ja immer, dass quasi das Innovation fördern würde. Da fand ich sehr schön, Herr Dr. Wurzbacher hat ein Handlungsfeldprofil mit uns zusammengeschrieben, genau zu dem Thema. Und er hat so schön geschrieben, nach 10 Jahren haben wir einfach gesehen, das bringt nichts. Fand ich sehr schön vereinfacht auf den Punkt gebracht. Aber ne, das ist so eine Logik, die in der sozialen Arbeit mindestens einfach nicht funktioniert, aber für ganz, ganz viel Stress sorgt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr konkreter Punkt.
Finde ich auch, und kann ich auch nochmal anfügen, zusätzlich sind ja dann diese Gelder auch immer definiert, ja, das heißt, ich bin überhaupt nicht flexibel, wenn ich jetzt merke, in der Praxis funktioniert das Projekt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, ursprünglich im Antrag, und dann kann ich aber beispielsweise meine Gelder nicht flexibel einsetzen oder nur mit hohem bürokratischen Aufwand, und zusätzlich, das kenne ich auch aus dem wissenschaftlichen Bereich, ist das ja durchaus auch eine problematische Struktur, dass am Ende eines Projektes das halbe Jahr hauptsächlich damit zugebracht wird, eben Folgeanträge zu schreiben, ja, oder sich irgendeine komplizierte Verstetigung zu kümmern. Und würdest du ja insgesamt dadurch mehr Freiheit wünschen, eine Loslösung von dieser Projektlogik und hin zu einem flexibleren Handhabung und einer Zukunftssicherheit letztlich auch, ne?
Genau. Ja, und mit der Forderung sind wir absolut nicht alleine. Das ist nichts rein Sozialarbeitsspezifisches. Mhm. Deswegen ist sie, glaube ich, sehr anschlussfähig und nachvollziehbar. Genau, aber das ist einfach wirklich ein krasses Ding.
Und auf Basis dieser Ansätze, die sehr allgemein gehalten sind und die sicherlich auf viele andere Berufsfelder auch zutreffen, habt ihr dann nochmal diese, du hast es gerade, Handlungsfeldprofile ausformuliert, die sich ja darauf beziehen und das dann nochmal eben genau für die soziale Arbeit, für die einzelnen Felder spezifizieren. Und was sind jetzt eure Strategien, das Ganze durchzusetzen? Du hast gerade schon mal so ein, zwei auch genannt, das kam schon mal so auf, aber wenn du es nochmal so auf den Punkt bringen würdest, du bist ja auch die AG-Planung, sozusagen haben wir ja den Fach man hier gerade an Bord.
Ja, vielleicht, um das nochmal richtig zu stellen. Es gibt die Handlungsfeldprofile, soziale Arbeit im Krankenhaus, den ambulanten Bereich, Palliativ, Kinder- und Jugendhilfe, Schulsozialarbeit, Streetwork, Frauenhäuser, Gewalt. Ne, und das ist einfach, da haben wir Profile, die spezifisch für genau diesen Arbeitsbereich sind, erstellt, wo beschrieben wird, wie funktioniert der Arbeitsbereich, wo sind da konkrete Missstände. Die haben wir dann noch mit O-Tönen aus diesen Tagebucheinträgen angereichert und anschaulicher gemacht und dann konkrete Forderungen für diesen Arbeitsbereich erarbeitet. Damit dann zum Beispiel, wenn man jetzt mit PolitikerInnen redet und die sind ja auch in Ressorts und in spezifische Aufgaben unterteilt, dass man dann sagen kann, sie sind für, weiß ich, zum Beispiel jetzt Thema Gewalt und Frauenhäuser. Perfekt, da haben wir was vorbereitet. Können wir uns gemeinsam angucken, wie Sie dazu stehen? Sehen Sie das auch so? Was sagen Sie eigentlich zu der aktuellsten Studie von BIC und deren Forderungen? Die unterstützen wir nämlich. Dann redet man ja auch mit PolitikerInnen, die das eher auf einer allgemeineren Ebene haben und sagen so, okay, bessere Bezahlung und ihr seid so irgendwie mit Aufwertung beschäftigt. Was heißt denn jetzt Aufwertung in der sozialen Arbeit? Und es gibt 300 Arbeitsfelder in der sozialen Arbeit. Ne? Wir können jetzt nicht 300 Handlungsfeldprofile ehrenamtlich erstellen und dann alle 300 mit Politikern durchgehen. Das schafft keiner. Also haben wir uns überlegt, okay, dann müssen wir einfach ein 10-Punkte-Programm erstellen. So ein Klassiker. 10 haben wir nicht geschafft, war zu viel. Deswegen haben wir 11. Nur das ist einfach dann so eine allgemeine Gesprächsgrundlage.
Und eine gute Kölner Zahl auch.
Bringt vielleicht manchmal auch Punkte. Politiker sind ja auch Menschen und die dann auch Witze mögen und sowas. Genau, ne? Und dann kann man sich einfach mit denen auch über einzelne Punkte von denen unterhalten oder über das Gesamtprogramm. Ne? Und es geht um so, was ich schon erzählt habe, von dieser Projektfinanzierung, über das Zeugnisverweigerungsrecht, über das Promotionsrecht, über Bezahlung von Praktika, über Transparenzregelungen, dass soziale Träger nicht misswirtschaften dürfen oder so Vetternwirtschaft machen können. Ne? Das ist sehr breit gefächert. Und unsere Strategie, man hört sich schon so ein bisschen raus. Ich habe gesagt, ich komme selber aus dem linkspolitischen Aktionismus. Aber für die Kampagne haben wir uns überlegt, wir wollen mit der Politik zusammenarbeiten. Wir suchen Gesprächspartner, wir suchen Menschen, PolitikerInnen, die uns unterstützen, um dort eine möglichst große Mehrheit zu haben, um Sachen auch umsetzen zu können. Das ist ein kollaborativer Ansatz. Jede Kampagne hat einen Auslöser und ein Ereignis, auf das es zusteuert. Das ist die Bundestagswahl in 6 Monaten. Deswegen haben wir jetzt Wahlprüfsteine erarbeitet aus allen Handlungsfeldprofilen, die wir haben. Plus wir haben uns welche zuschicken lassen von engagierten Leuten. Daraus haben wir jetzt, oder wir sind noch dabei. Höchstwahrscheinlich werden wir 19 Wahlprüfsteine am Ende haben. die werden nächste Woche veröffentlicht und die werden dann an alle Parteien geschickt, die sich zur Bundestagswahl aufstellen. Und die haben dann 4 oder 6 Wochen Zeit, darauf zu antworten. Die schicken es dann an ihre wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und an ihre Ressorts, die dann gerade auch damit beschäftigt sind, ihr Wahlprogramm aufzubauen. Und die Idee ist, wenn die halt diese Fragen kriegen, merken die so, oh, da gibt es interessierte Menschen aus der sozialen Arbeit, die haben ja Ahnung. Wir nicht so, vielleicht fragen wir da mal nach. Wir sind immer bereit für ein Gespräch, das zu erläutern. Oder die sagen, ah, perfekt, wissen wir auch was zu, sagen wir was zu oder wissen wir nichts zu, ist uns auch egal. Die müssen auf jeden Fall antworten und die Antworten können wir dann veröffentlichen, weil das ist ein offizielles Tool. Das machen auch ganz, ganz viele andere Organisationen. Und unsere Idee ist einerseits, können wir vielleicht dadurch das Wahlprogramm prägen und auch die Stimmung in den Parteien, weil so arbeiten Parteien, dass sie ein bisschen gucken, was ist so um sie herum und sich einfach Argumente und Stellungnahmen sammeln und daraus was machen. Da wollen wir sehr, sehr gerne auch eine Position drin haben. Und andererseits können Leute dann mit diesen Antworten der Wahlprüfsteine für sich überlegen, will ich die Partei wählen? So, weiß nicht, ne? CDU, was sagen die zu der Aufstockung von Frauenhausplätzen? So, wenn es für einen sehr wichtig ist, dann kann man da die Antwort abwarten.
Was mich jetzt hier noch interessiert hat, du hast es ja erwähnt und es ist ja allseits bekannt, dass natürlich Kirchen auch in vielen der Care-Arbeit vertreten ist. Habt ihr kirchliche VertreterInnen, die auch in der Kampagne, bei der Kampagne dauerhaft systemrelevant mitwirken oder euch irgendwie hier unterstützen? Oder wie ist da die Zusammenarbeit, also mit Caritas oder Diakonie?
Die Caritas und Diakonie sind ja 2 Dachverbände. Es gibt 7 Stück in der sozialen Arbeit. Die haben dann noch einen Zusammenschluss, heißt die Liga. Die haben dann wiederum als Dachverband ganz viele Aufgaben und wir sind losgelöst von denen aktiv. Und ich weiß es gar nicht. Es gibt bestimmt Menschen, die in der Kampagne aktiv sind und bei der Caritas oder der Diakonie angestellt sind. Wir haben sicherlich auch Menschen dabei, die selber religiös sind. Also ganz sicher haben wir das. Aber das ist halt für unsere Arbeit nicht relevant. So, und wir sind auch bei keinem anderen Dachverband angegliedert. Also sobald wir einfach eine selbstorganisierte Kampagne sind.
Was habt ihr bisher erreicht mit eurer Kampagne? Oder anders, ganz direkt gefragt, bist du zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden mit unserer Kampagne, weil es ist einmalig, glaube ich, dass wir innerhalb des DBSHs eine Kampagne anstoßen konnten, die bundesweit aktiv ist, komplett digital arbeitet und da sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Dynamik drin ist. Sonst hat man immer das Thema, dass die Leute sich vernetzen müssen, dass sie sich treffen müssen, da muss man immer irgendwelche Orte buchen, müssen da Leute hinreisen. Und das macht es einfach sehr, sehr langsam. Durch die Pandemie sind alle gezwungen, digital zu arbeiten. Wir haben uns das gegenseitig beigebracht und uns gegenseitig erarbeitet, mit digitalen Tools arbeiten zu können. Und wir haben es so geschafft, dass einfach aus allen Bundesländern Leute dabei sind und sich engagieren können. Und der Einstieg auch sehr, sehr einfach ist. Und unsere Erfolge sind, dass es immer mehr Medien gibt, ihr zum Beispiel ja auch, die auf uns zukommen und sagen, ah, wir wollen mit euch sprechen. Da gab es einfach schon viele Zeitungsartikel, diverse Interviews, Radiobeiträge. Wir waren schon beim ZDF im Heute-Journal. Dann waren wir nochmal beim ZDF in so einem anderen Format, das habe ich vergessen. Dann wird es jetzt auch bei Bell Juventa übernächsten Monat wird ein Fachbuchartikel rauskommen von uns auf Twitter, auf Facebook, Instagram und Telegram. Ich weiß die genauen Follower- und Reichweitenzahlen nicht, aber die ist konstant gestiegen. Wir erreichen sehr, sehr viele Leute, kriegen viel Zuspruch und auch die Gespräche, die wir schon mit der Politik geführt haben, waren erstmal sehr, sehr positiv. Es sind Politiker, die sagen auch erstmal viel, aber ne, auch so auf einer inhaltlichen Ebene konnten wir gut miteinander diskutieren, dass wir gemerkt haben, alles klar, wir sind inhaltlich auf einem guten Weg und von der Vorgehensweise her auch, glaube ich. Deswegen ja, bin ich sehr, sehr zufrieden und ich finde, wir sind erfolgreich.
Dann stelle ich dir noch eine letzte Frage, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass wir dich auch so ein bisschen kennenlernen konnten, zumindest kurz in diesem Gespräch. Aber mit welchen Menschen wäre es für dich denn sinnvoll, Zeit zu verbringen? Also welchen Menschen würdest du gerne unsere HörerInnen näher bringen?
Oh Gott, ja, über die Frage habe ich immer mal wieder nachgedacht und hin und her überlegt. Und mir fällt es nicht so richtig gut ein, wer. Dann hatte ich überlegt, Leo Penter. Ne, weil ich habe bei dem studiert und bin sehr großer Fan von Community Organizing. Und der war auf jeden Fall jemand, der mit so Zuckerbrot- und Peitschenmethode, das ist echt hart und finde ich ethisch auch schwierig, so Lehre zu betreiben. Aber alle, die da rausgegangen sind, haben verstanden, was Organizing meint und haben so diese Haltung dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob man den Film Whiplash kennt. Der Lehrer, das ist Leo Penter.
Okay, ja, da habe ich auf jeden Fall jetzt eine Vorstellung. Also für alle, die den Film nicht kennen, sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach. Lieber Henry, vielen Dank. Das war's schon wieder leider mit unserer Sinnzeit und der heutigen Folge. Wenn ihr möchtet, dann besucht uns doch auch bei Instagram unter transfernetzwerk.s-in und lasst uns gerne ein Like da, abonniert den Podcast und teilt es gerne.
Unsere nächste Folge erscheint am 3.5. zum Thema Kinderschutz mit Professorin Heike Wiemert von der Katholischen Hochschule NRW, Abteilung Köln. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und liebe HörerInnen, nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss.
Tschüss.